Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Holger, na, wie geht's dir?
Bestens, und dir?
Ja, es läuft, wie immer, busy, busy. Ich hatte so ein bisschen schlechtes Gewissen nach letztem Mal. Hast du dich eigentlich gut erholt von unserem Schnelldurchlauf durch die Erdgeschichte?
Selbstverständlich, ich bin ja Marathon gelaufen, ich kann sowas quasi mit einem Bein.
Und das über so einen Zeitraum, wow.
Ja, der Vergleich mit den TV-Serien, wo wenig passiert und sich der Plot ganz langsam aufbaut und zum Ende dann alles ganz schnell geht, den fand ich sehr hilfreich. Habe ich tatsächlich gerade auch eine Serie zu. Also wer mal so richtig eine Serie ohne Handlung und Action sehen will, Severance.
Also auch so 10 Staffeln, gefühlte 4 Milliarden Jahre, und am Ende geht's ab und alle sind tot?
Nee, es gibt erst 2 Staffeln mit, ich glaube, insgesamt jeweils 12 Folgen. Aber ich glaube, das würde ich in 30 Minuten zusammenkriegen, was da so passiert.
Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Ist ja wirklich so ein bisschen, ne? Erst ab Staffel 9, also hier 542 Millionen Jahre vor heute im Kambrium, geht's auf einmal ab. Da muss man einschalten, das Leben explodiert. Und das ganze Vorgeplänkel ist halt in so einem, was bisher geschah, zusammenzufassen.
Ne? Ja, klar, ne? Paläozoikum, Mesozoikum, Karneozoikum, Erdaltertum, Erdmittelalter, Erdneuzeit. Habe ich mir alles gemerkt. Und für Geografinnen ist das ja auch alles ganz interessant, aber so richtig beschäftigen tun wir uns damit ja eher nicht, sondern eher so mit diesen jüngeren Prozessen.
Ja.
Auch das habe ich irgendwie mitgenommen.
Ja. Das fasst ja eigentlich ganz gut zusammen. Ne? Natürlich ist das für uns entscheidend, dass sich eine Atmosphäre entwickelt hat und warum unsere Kontinente wie wo sind. Aber es sind so diese ganz großen Fragen im Leben, im WissenschaftlerInnenleben der GeografInnen. Aber was wir uns jetzt wirklich mehr so im Detail anschauen, ist natürlich, ne, warum hat sich genau hier dieses Relief eines Tals entwickelt, dass es hier zu einer Megastadt, da auch die Stadt wachsen konnte. Warum ist der Rhein so schön und wann tritt er warum über die Ufer? Ne? Und das sind halt Sachen, die, finde ich, so greifbarer und konkreter sind, wie so dieses, was Milliarden Jahre her ist.
Musikalisch heißt das aber, glaube ich, warum ist es am Rhein so schön? Aber das ist ein anderes Lied, 50er Jahre, glaube ich. Was ich mich aber
unsere gefragt, Zeit, meinst du?
Ja, unsere Zeit. Oh, Entschuldigung, da war ich, glaube ich, noch nicht mal geplant. Was ich mich aber tatsächlich immer frage, ist, woher weiß man denn so genau, wie lange das jetzt alles her ist und warum genau da? Wir haben ja in der Tsunami-Folge 17, 18 ne, schon so ein bisschen über Radiokohlenstoffdatierung und Lumineszenzdatierung gesprochen, aber so richtig habe ich es mir nicht gemerkt.
Ja, ja. Da denkst du jetzt aber auch schon wieder in geologisch weiten Zeitskalen zurück, Folge 17 und 18.
Ja, also so lang ist das ja jetzt auch noch nicht her. Aber ja, ich muss gestehen, dass mit den Datierungen, das ist für mich tatsächlich immer irgendwie noch Rocket Science.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Und ich muss gestehen, also ich habe selber mal ein bisschen Lumineszenzdatierung gemacht. Das ist halt auch echt viel Physik und Chemie. Und in vielen Bereichen sind wir wirklich auch schon mehr in der Geologie. Also da komme ich bei all diesen Methoden auch nicht komplett mehr mit. Das ist halt schon abgefahren.
Schön zu sehen, dass du da auch an deine Grenzen kommst. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem mal versuchen, mir so einen kleinen Überblick über das Dating-Business zu geben.
Dating-Business oder Dating-Methods, ich finde, das klingt immer so ehrlich doppeldeutig. Das ist schon so ein bisschen fies immer.
Ja, aber ich glaube, die wischen im Labor nicht nach links oder rechts, oder?
Nee, die zählen einfach Argon 41, 42 und fertig. Das ist deren Swipen, glaube ich. Okay, bleiben wir mal im wissenschaftlichen Kontext des Datings. In diesem Fall hier Datierungsverfahren wirklich im Sinne von Altersbestimmung.
Ich bitte darum. Fangen wir doch mal an. Der Sinn von Datierungsmethoden ist doch, wenn ich das richtig verstehe, dass wir herausfinden, wann ein bestimmtes Event, ne, wir denken an Tsunamis, Vulkanausbruch, was auch immer, wann das stattgefunden hat. Und vielleicht auch, ob jetzt ein Tempelbau oder eine Seuche oder was auch immer irgendwann stattgefunden hat. Oder wann Gebirge entstanden ist.
Ja,
ich kann genau, das quasi für alles benutzen.
Genau. Das ist eigentlich der Punkt. Ne? Der Sinn von Datierungen ist, ne, irgendetwas zeitlich einzuordnen. Die Herausforderung ist dabei, dass wir das eigentliche Ereignis gar nicht immer selber datieren können. Ne? Also wir suchen häufig so Proxys, also Indikatoren, ne, mit deren Hilfe wir ein Event einordnen können. Genau, ne, so eine Seuche Die sehe ich nicht von damals, ne, aber ich sehe halt, was die vielleicht mit Mensch, mit Architektur, mit was auch immer gemacht hat. Also, ich muss überlegen, was möchte ich datieren? Zweitens, sich überlegen, wie ich das machen möchte, weil nicht jede Datierungsmethode ist für alles geeignet, braucht unterschiedliches Material und deckt natürlich unterschiedliche Zeiträume ab. Im Idealfall, ne, Stichwort, was du sagst, ist mit den Tsunamis, kann ich aber sogar zwei oder mehr Datierungen nehmen für ein Sachverhalt, die auch verschiedenes Material vielleicht benutzen, um so einen Cross-Check zu haben, um das einfach nochmal besser validieren zu können.
Ja, das macht Sinn. Ich frage mich allerdings, warum man Proxys sagt, wenn man auch Indikatoren sagen kann. Aber das ist wahrscheinlich einfach physisch-geografische Sprech.
Naturwissenschaft. Ne? Wir müssen noch mal klüger klingen. Ja. Ja. Okay, wie fange ich an? Also es gibt zwei Gruppen von Datierungsverfahren. Ganz grob, einmal relative und absolute.
Relative, absolute, 1, 2, da komme ich mit.
Okay. Bei relativen oder, um einen noch weiteren klugen Begriff reinzubringen, korrelativen, Korrelierung, Datierungsmethoden, werden, ich sag mal, in Anführungsstrichen lediglich Aussagen darüber getroffen, ob eine Fundschicht, also zum Beispiel meine Tsunami-Lage oder wie auch immer, älter oder jünger ist als das umgebende Material. Also ich versuche, meinen Fund in eine bestimmte definierte Zeitspanne einzuordnen und sage also, vereinfacht gesagt, das genaue Alter bestimme ich nicht, aber ich kann sagen, dass dieses archäologische Artefakt oder der Lavafluss oder wie auch immer, was auch immer für ein erdgeschichtliches Ereignis, irgendwann in einem Zeitraum nach X und vor Y passiert ist.
Da komme ich noch mit, brauche es allerdings, glaube ich, schon ein paar Beispiele. Wir hatten in der Eiszeitfolge über marine Isotopenstadien gesprochen, Sauerstoffisotope spielten da eine Rolle und die gehören quasi auch zu den relativen Datierungsmethoden.
Ja, ganz genau. Kurze Wiederholung, ne? Eiszeitfolgen. Es gibt verschiedene Isotope des Sauerstoffs, unter anderem O16 und O18. Im Meer haben wir in Kaltphasen über große Strecken des Pleistozäns zugesehen, eine relative Anreichung von dem schwereren O18. In Warmphasen gibt es halt relativ gesehen weniger O18 im Meer. So, in den Schalen von marinen Mikroorganismen bleibt das Verhältnis von O18 und O16 gespeichert, ne, wann die gelebt haben. Die haben das in ihrer Umgebung aufgenommen, eingebaut. Und so können wir das ganze Quartär in 103 Isotopenstadien untergliedern und können das heute, ja, eigentlich so rückwärts, wir sind jetzt in Nummer 1, ne, abzählen bis 103 Ende des Quartärs und eigentlich auch noch darüber hinaus. Wir haben ja darüber gesprochen, Warm- und Kaltwechsel, die ungeraden Zahlen sind die Warmzeiten, also die interstadiale oder interglaziale, wie wir jetzt. Das letzte davor ist dann 5e, das EM, und die geraden sind dann die Kaltphasen. Ne? Zum Beispiel das letzte glaziale Maximum vor 20.000 Jahren, das ist MIS, Marines Isotopenstadium 2. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Mikroorganismus, irgendeine Sandschicht aus dem Meer nehme, kann ich gucken, wie ist das Verhältnis von O16, O18 da drin und kann anhand dieses spezifischen Verhältnisses feststellen, okay, das ist aus MIS, keine Ahnung, 5, das ist typisch hier Warmzeit eben 125.000 Jahre vor heute.
Also wie in dem Beispiel in der Folge 18, ne? Ich habe eine submarine Rutschung und dann gucke ich mir an, ist das MIS da drüber und was da drunter?
Ja, ganz genau.
Und dann weiß ich, ist jetzt MIS2 oder eben nicht. Oder ja, was da passiert. Und dann mache ich quasi wie so ein Puzzle. Setze ich da, kann ich das dann zusammensetzen?
Ganz genau, ne? Du hast keine konkrete Jahreszahl. Du weißt aber, dass es entweder, ne, wenn das gleiche MIS oberhalb und unterhalb ist, dass es, weiß ich, im MIS2 ist. Oder wenn es halt 2 darunter, 1 darüber, dann ist es irgendwo an der Grenze zwischen dem MIS2 und MIS1. Also es ist einfach eine Einordnung, ja, in verschiedene Stufen.
Aber es hat ja jetzt was mit Zerfall zu tun. Wie lange kann ich denn das dann datieren? Also wie lange ist denn dann noch was da?
Ja, mit dem Zerfall kommen wir später zu. Das ist die Frage, wie gut kann man diese Stufen definieren? Also mit diesen marinen Isotopenstadien kommt man halt ein paar Millionen Jahre, also auch übers Quartär hinaus zurück, bis ins Tertiär, also Neogen so gesehen. Genau, also relativ weit, muss ich sagen.
Ja, ich sehe schon, ich war meiner Zeit voraus. O18, O16 war gar nicht. Aber ja, gut, ja. Ja, Quartär.
Genau. Ein weiteres Beispiel, um das vielleicht mal klar zu machen, wie das funktioniert oder andere Anwendungsbereiche zu sehen ist die sogenannte Paläomagnetik. Das ist auch relativ bekannt. Also wir wissen, dass das Magnetfeld der Erde sich alle paar hunderttausend Jahre umpolt, also der magnetische Nordpol und der Südpol so gesehen sich vertauschen. Wir können das nicht aktiv messen, ne? Ich kann jetzt nicht zurückgehen und sagen, liebes Magnetfeld, wie sahst du aus? Aber durch einen Trick haben wir natürlich Ideen, wie das ausgesehen haben muss.
Also wieder irgend so ein Rumgefuddel da, irgendwie Trick.
Yep. Ne? Mhm. Also wie gesagt, ich kann das Magnetfeld nicht befragen. Wie hast du dich vor 1 Million Jahren gefühlt? Warst du da normal, invers? Wo war der Nordpol, wo war dein Südpol? Deswegen, ja, indirekt.
Verstehe. Weiter.
Also, am mittelatlantischen Rücken, Atlantischer Ozean, haben wir divergierende Plattengrenzen, also die auseinanderdriften. Und dort entsteht neuer Ozeanboden. Der Atlantik öffnet sich immer weiter mit so ziemlich genau 2,5 Zentimetern in jede Richtung pro Jahr.
Sprechen wir von Schneckentempo und das wäre immer noch ein Euphemismus.
Yep. Die entstehende neue Erdkruste, die kommt ja zustande durch die Abkühlung von magmatischer Schmelze. Und beim Unterschreiten der sogenannten Curie-Temperatur richten sich die Partikel aus den ferromagmatischen, also eisenhaltigen Mineralien da drin in der Schmelze, entlang des Erdmagnetfelds aus. Das heißt, wenn zu dem Zeitpunkt, wie wir sagen, normal gepolt war, bleibt das auch so normal gepolt in diesen ferromagmatischen Partikeln im Gestein. Sind wir aus einer Zeit, also einem Kron, wo wir ein inverses Erdmagnetfeld haben, bleibt halt auch diese Ausrichtung erhalten.
Mhm. 2 Zentimeter pro Jahr, paar Millionen Jahre. Das heißt, ich habe auf dem Meeresgrund immer Streifen mit, weiß ich nicht, ein paar hundert Kilometern, wo das mal so ist und mal so. Mal invers und mal richtig.
Genau. Und du kannst im Prinzip vom mittelatlantischen Rücken nach Westen und nach Osten dann abzählen, die einzelnen Einheiten, was kann man messen natürlich, ne? Die Ausrichtung im Gestein. Und diese einzelnen Einheiten nennen wir Krone. Die haben alle sehr fancy Namen, benannt großteils nach schlauen alten, meist toten Männern, hauptsächlich Mathematiker.
Pythagoras oder was?
Nee, so Gauss zum Beispiel. Ne? Und aktuell sind wir im Brunhess-Kron. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was Brunhess gemacht hat. Normal, davor das erste Inverse ist Matsuyama, davor kommt dann Gauss, also es ist der dritte, ist dann wieder normal und so weiter und so fort. Das Magnetfeld ändert sich jetzt nicht immer genau in den gleichen Zeiträumen, aber das können wir genau daran ablesen, ne? Wie viel, ne? 2,5 Zentimeter pro Jahr. Wie breit ist der Streifen? Also wann hat sich das Ganze umgedreht? Und wir haben ja über die Quartärgrenze gesprochen letztes Mal. 2,588, also 2,6 Millionen Jahre. Und das ist auch genau die Grenze zwischen zwei Kronen, also zwischen Gauss und Matsuyama, haben wir die Quartär-Tertiärgrenze. Mit diesem Paläomagnetismus kommen wir ganz grob so 200 Millionen Jahre weit zurück. Das ist schon ziemlich viel, finde ich. Warum? Weil so alt maximal unser Meeresboden ist. Würde ich jetzt dabei belassen, aber das ist so, ja, genau, daran wissen wir oder können wir ablesen, wie alt der Atlantik ungefähr ist.
Ohne den Wert dieser relativen Datierungsmethoden jetzt relativieren zu wollen, lasst uns doch einfach mal die absoluten angucken, ehe wir hier noch weiter abschweifen.
Okay, ja. Ein letzter Satz noch zu den Relativen. Es gibt natürlich noch einige weitere. Ne?
Die natürlich.
Ja, natürlich. Also sonst hätten wir ja Langeweile. Ja. Ne? Die funktionieren auch alle ähnlich, aber natürlich nicht genau, sonst wäre ja zu einfach. Aber im Prinzip ist das immer so, dass du wirklich deinen Fund in einen vorher definierten Zeitabschnitt einordnen möchtest. Ob das jetzt mit einer Biostratigraphie ist oder wie auch immer. Aber genau, ich glaube, mit diesen zwei Beispielen reicht es erstmal.
Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Dann geht's weiter.
Gut, weil die absoluten sind natürlich ein bisschen komplexer. Es gibt nämlich da nochmal drei Untergruppen.
Und wahrscheinlich auch alles noch viel komplizierter.
Yep, aber die erste Gruppe ist ganz easy.
Argon 40, 41, 42.
Ja, nee, das nicht, aber du musst einfach nur zählen, das ist richtig. Wir kommen später zum Argon. Als erste Gruppe der absoluten Datierungsverfahren würde ich dir gerne die siderischen Datierungsverfahren vorstellen.
Oh, Chanté.
Ja, siderisch ist nämlich ganz toll aus dem Lateinischen Sidus, der Stern, und bezieht sich wunderbar auf die Umlaufbahn der Sonne einmal um die Erde.
Also auf ein Jahr.
Genau. So funktioniert es aufs Kalenderjahr genau, das steckt hinter siderisch. Das ist wirklich einfach, es geht ums Zählen. Ich stelle sie dir drei Beispiele kurz vor. Zum einen sind das historische Aufzeichnungen. Ne? Also da ist, wenn wir jetzt...
Weihnachten, Christi Geburt.
Ja, genau, genau. Aber jetzt gehen wir mal noch in die Zeit vor Christus zurück. Da ist so die zuverlässigste Chronologie, die wir so aus dem Mittelmeerraum kennen, die Chronologie der ägyptischen Pharaonen. Da gibt es wirklich sehr, sehr zuverlässige Kalender bis so 3000 vor Christus. Genau, also das ist so das älteste Historische, worauf wir uns verlassen können. Und dann gibt es natürlich noch Sachen aus den Naturwissenschaften, die deutlich weiter zurückgehen. Und das sind vor allem die Warven, also jahreszeitliche Ablagerungen in tiefen, ungestörten Seen, zum Beispiel den Eifelmahn, oder das Zählen von Baumringen. Also das ist dann die sogenannte Dendrochronologie.
Also ich bin schon so ein bisschen begeistert. Klingt vergleichsweise simpel, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Baumringe, Pyramiden, Kreuzigung.
Ja, und einfach alles zählen, ne?
Genau, und einfach alles zählen.
Ja, auch hier muss man immer gucken, wofür ist was gut, ne? Die Waven und die Baumringe sind halt super, zum Beispiel für Klimadaten, ne? Bei den Waven sind auch meistens Pollen drin enthalten, kann man was über die Vegetation sagen. Und auch die Baumringe. Wir können sehen, war es warm, war es kalt, war es nass, war es trocken in diesem Jahr, wie breit ist der Baumring ausgebildet, gute, schlechte Jahre. Das ist einfach in diesen kleinen Ringen schon diese Information enthalten.
Okay, mit den beiden Methoden kann man Klimadaten ganz gut bestimmen. Ne? Mhm. Das habe ich schon irgendwie mir jetzt so geistig abgespeichert. Aber so richtig weit zurückkommt man damit ja jetzt nicht. Also so ein Baum, der lebt ja nicht ewig und gut, so ein Eifelmahr, der ist schon ein bisschen älter, aber wenn er mal ausbricht, dann ist ja so ein, das ist ja auch weg.
Dann sind die Waffen futsch,
ja. Ja, und in der Eiszeit war zugefroren.
Ja, gute Punkte. Erstmal zu den Bäumen. Also, durch bestimmte Abfolge von Ringen, wie gesagt, in Anführungsstrichen gute und schlechte Jahre, können wir bestimmte Muster erkennen und die können wir auch zum Beispiel in archäologischen Holzfunden wiederfinden.
Okay, archäologische Funde und dann habe ich 5 dünne Ringe auf der einen Seite, dann kommen 2 dicke dort und dann wieder dünne und dann kann ich sagen, es war warm und kalt, weil der Baum schnell oder langsam gewachsen ist.
Genau, und spezifische Muster, ne, können wir so gesehen auf bestimmte Jahre bzw. Jahresspannen sehen. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Baumstamm finde quasi, sehe ich, aha, da ist so eine charakteristische Abfolge. Das ist auf jeden Fall hier die kleine Eiszeit drin und wie auch immer. Ne? Und dann kann ich, auch wenn der Baum schon tot ist, kann ich so gesehen den einhängen und das kann man natürlich fortsetzen. Ne? Du puzzelst, was du eben sagst, schön die Teile zusammen und kommst da dann auch deutlich weiter zurück. Also eigentlich fürs ganze Holozän in Mitteleuropa können wir anhand von Daten, also von Baumringen so gesehen, das Klima rekonstruieren.
Okay, steht eigentlich noch diese riesen Baumscheibe vorm Hörsaal?
Ich glaube schon.
Oder ist die einer Sanierung zum Opfer gefallen?
Ich glaube nicht, dass irgendjemand die eingesteckt hat. Also ja, das ist
gut. Durchmesser 3,50 ist jetzt ein bisschen schwierig mit der Hosentasche, aber gut, da kann man sich sowas ja vielleicht mal angucken.
Ja.
Okay, Waven haben wir noch.
Ja, die sind auch super. Du hast natürlich recht, in Mitteleuropa kommen wir jetzt nicht viel weiter als bis zum letzten glazialen Maximum. Also ein Eifelmahn ich glaube, es war Meerfeldermahr und Holzmahr, da reicht die Waven-Chronologie so bis ca. 23.000 Jahre, also kurz hinter das LGM zurück. Aber gehen wir jetzt zum Beispiel nach Südeuropa, da war es ja nicht ganz so kalt, auch während der Eiszeit. In Süditalien zum Beispiel gibt es einen See, wo wir eine kontinuierliche Waven-Chronologie haben, die so 75.000, 76.000 Jahre abdeckt.
Okay, und ich nehme an, mit den beiden anderen Gruppen der absoluten Altersbestimmung komme ich dann jetzt noch weiter in die Vergangenheit.
Mhm. Die sind natürlich, jetzt kommst du zu deinen Rocket Science Sachen, die sind natürlich auch ein bisschen fancier. Das sind einmal die radiometrischen Verfahren und zum anderen die dosimetrischen Verfahren.
Ah, Physik-Leistungskurs ist okay, aber Chemie gar nicht.
Ja.
Also da bin ich nicht drin.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich kriege da auch Panik. Ich versuche es deswegen mal gerade so einfach wie möglich zu halten.
Dann bin ich gespannt.
Fangen wir an mit den radiometrischen. Das funktioniert wie folgt. Also man macht sich hier, wie der Name schon sagt, die Radioaktivität zunutze. Radioaktivität bedeutet so gesehen einfach, dass Atomkerne zerfallen. und durch diesen Umwandlungsprozess Energie freigesetzt wird im Sinne von Strahlung, ne? Alpha-Strahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung.
Bei radioaktiver Strahlung denke ich direkt an Uran und Plutonium, aber es gibt wahrscheinlich noch anderes.
Ja, genau. Ne? Uran und Plutonium kennt man, Kernwaffen und Kernenergie, aber im Prinzip ist eigentlich alles radioaktiv und strahlt. Also die gesamte Umwelt hat eine gewisse Grundstrahlung. Das ist für uns nicht spürbar, das sind sehr geringe Dosen, die uns auch jetzt nicht schädlich sind. Aber genau da nutzen wir halt diese Strahlung in der Datierung. Und zwar genau gesagt das Phänomen, dass es manche Elemente gibt in verschiedenen Isotopen. Das heißt, der Atomkern hat gleich viele Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen. Keine Sorge, das soll an Chemie jetzt auch reichen. Und das bekannteste Beispiel, das haben wir auch schon mal angerissen, ist die Radiokohlenstoffdatierung. Der, ich sag mal, normale Kohlenstoff steht an der Stelle 12 im Periodensystem, also hat die Ordnungszahl 12, demnach 12 Protonen, 12 Neutronen im Kern. Es gibt aber auch andere Isotope, ne? Unter anderem neben dem C12 das C13, C14. Und beim C14 haben wir halt 12 Protonen im Kern, aber 14 Neutronen. Gut und schön, soll jeder Kohlenstoff machen, wie er möchte. Der Trick ist jetzt eigentlich, der normale Kohlenstoff C12, der ist stabil. Der bleibt so, wie er ist. Aber das Kohlenstoffisotop C14, das ist radioaktiv. Das heißt, es zerfällt nach und nach.
Da wären wir also beim Zerfall. Und auch wenn das mit dem Periodensystem schon ein bisschen her ist bei mir, komme ich so gerade noch mit.
Okay. C12, der normale, in Anführungsstrichen, Kohlenstoff, macht so ungefähr 99% alles Kohlenstoffs in unserer Umwelt aus. C14, demnach deutlich weniger als 1%. Wie gesagt, es gibt auch andere Isotope. Und wir Menschen, Organismen generell, wir verstoffwechseln in unserer Nahrung, mit unserer Atmung, der Luft und so weiter, den Kohlenstoff in unserem Körper als Abbild unserer Umwelt. Das heißt, aktuell haben wir im Körper ist etwas mehr als 99% des Kohlenstoffs C12 und ein sehr, sehr geringer Anteil des Kohlenstoffs in unserem Körper ist C14.
Und das gilt wahrscheinlich für alle Lebewesen, auch für das Mammut, das hier mal vor 20.000 Jahren durchgestapft ist.
Ganz genau. So, und jetzt kommt der Punkt, wo wir mit C14-Datierung ansetzen können. Denn was passiert, wenn das Mammut stirbt?
Nee, es ist ja schon tot.
Ja.
Ist keine Frage von wenn.
Ja.
Ja gut, es ist jetzt tot. Was passiert?
Genau. Es kann mit anderen Worten nicht mehr aktiv aus der Umwelt den Kohlenstoff verstoffwechseln. Und das bedeutet jetzt?
Das bedeutet, dass die Knochen, die wir heute vom Mammut finden, die haben einen bestimmten Wert von C12.
Mhm.
Und zwar genauso wie vor 20.000 Jahren.
Exakt.
Aber weniger C14, weil das zerfällt.
Richtig, 100 Punkte. Genau das ist das Prinzip. Und zwar zerfällt das 14C mit einer Halbwertszeit von 5730 Jahren. Das heißt, nach 5730 Jahren ist nur noch die Hälfte vom 14C erhalten. Und weitere 5730 Jahre später nur noch ein Viertel, etc., etc.
Also es scheint jetzt nicht so kompliziert, also technisch bestimmt, aber ich vergleiche einfach nur, in Anführungszeichen, das Verhältnis von zwei Isotopen, einem stabilen und einem radioaktiven. Und am Verhältnis sehe ich, zack, so alt ist es.
Ja, ganz genau. Bei der Radiokohlenstoffbestimmung, um genau zu sein, den Tod eines Organismus. Ne, wir nutzen das am organischen Kohlenstoff. Dann, wann quasi der aktive Stoffwechsel aufgehört hat und kein frisches C14 dazugekommen ist. Und deswegen nutzen wir dieses Verfahren häufig an Knochen, an Pflanzenresten, sehr häufig in archäologischen Kontexten, weil es auch sehr genau ist. So, jetzt Datierungszeiträume nach so 10 Halbwertszeiten, sprich 57.300 Jahren, befinden wir uns jenseits der Nachweisgrenze. Ne? Es gibt auch immer eine gewisse Fehlerspanne, die natürlich immer weiter größer wird, je älter die Probe ist. Und das klingt jetzt alles so einfach. Natürlich, physische Geographie ist immer kompliziert. Es gibt halt auch tausend Effekte, die man so berücksichtigen muss. Den sogenannten Reservoir-Effekt oder zum Beispiel ganz bekannt den Kernwaffeneffekt. Ich gehe nur kurz auf den an, keine Sorge. Es ist sehr, sehr schwierig, Proben mit Radiokohlenstoffdatierung zu datieren, die jünger sind als 1950, weil wir seit den 1950er Jahren halt sehr viele oberirdische Kernwaffentests hatten und die Konzentration von 14C in der Atmosphäre seitdem viel, viel höher ist.
Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht so einfach ist und dass es irgendwo Haken gibt.
Sorry.
Es wäre auch zu schön gewesen, ne, wenn das nicht irgendwie noch einen Haken gehabt hätte, sag ich mal ganz vorsichtig. Aber hast du noch weitere Beispiele für radiometrische Verfahren?
Ich schneide die ganz kurz nur an. Es gibt bekannt oder recht prominent sind noch so Uran-Thorium-Reihen oder Kalium-Argon oder Argon-Argon-Datierungen.
Wer kennt sie nicht?
Genau, ne? Daily Business ja. Für uns alle. Oder jetzt mal zusammengefasst kosmogene Nuklide. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Danke. Aber das sind Verfahren, die teilweise viele Millionen Jahre zurückreichen, wo wir aber in der Regel so, ja, das an Gestein machen, an den Mineralien im Gestein. Wann sind die das letzte Mal kosmischer Strahlung ausgesetzt worden, zum Beispiel? Und sowas nutzt man dann, um so Oberflächenformen zu bestimmen. Wie alt ist jetzt wirklich hier diese Landschaft, dieses Gebirge, etc.?
Gut, dann ziehe ich jetzt meine Bleiweste wieder aus, ne, wegen der Radioaktivität. Und wir können mal dosimetrische Verfahren machen. Das sind ja wohl dann die, die noch bleiben.
Genau. Kommen wir zu der dritten Gruppe der absoluten Datierungsverfahren. Das sind die dosimetrischen Datierungsmethoden. Und auch hier spielt natürlich Radioaktivität und der Zerfall eine Rolle.
Bleiweste wieder an?
Ja, besser ist es. Also hier schauen wir nicht auf die Halbwertszeiten, sondern wir schauen uns andersrum an, wie viel Strahlung durch diesen Zerfall in der Umwelt so gesehen sich akkumuliert.
Das heißt, was schon gesagt, quasi umgekehrt. Ich schaue nicht nach Elementen, sondern generell nach der Strahlung, die sich quasi ansammelt.
Ach, Holger, du bist ein richtiger Datierungsprofi.
Ja,
Dating-Profi, sollte ich ja sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Okay, ich erkläre das jetzt einmal kurz anhand der Lumineszenzmethode. Das ist eine Methode, die wir hier sogar selber auch im Kölner Geographischen Institut anwenden. Und unser Lumineszenzlabor ist tatsächlich auch eines, ich glaube sogar das größte in Deutschland. Und es versteckt sich hier im gesamten Keller des Südbaus und so gut wie keiner weiß davon oder nimmt es wahr.
Ja, stimmt. Da gibt es immer mal so ein paar versprengte Leute, die da unten irgendwie durch den Keller huschen.
Ja. Also die Lumineszenzdatierung deckt einen Zeitraum von ganz grob, ja, bis zu mehreren hunderttausend Jahren ab. Und wir messen hier anhand von Feldspat und Quarz im Gestein oder in den Sedimenten, wann diese letztmalig dem Tageslicht oder starken Hitzeimpulsen ausgesetzt waren.
Also wann die Sedimente quasi abgelagert wurden.
Genau.
Oder irgendwas draus gemacht wurde, keine Ahnung, Keramik.
Genau, wann zum Beispiel Keramik gebrannt wurde, ja.
Okay.
Das sind perfekte Beispiele. Also super gut funktioniert es zum Beispiel bei der Ablagerung von Dünen. Ne? Wenn wir sehen, wann ist Sand quasi neu drüber geschüttet worden, wann wurden die Dünen das letzte Mal remobilisiert. Und das nennen wir dann, ne, wenn es um Tageslichtexposition geht, optisch stimulierte Lumineszenz. Ne? Ein Lichtsignal ist das, was wir nutzen. Und in der Archäologie, ne, wenn es darum geht, wann wurde Keramik gebrannt, ist das jetzt hier in der Jungsteinzeit gewesen oder in der Bronzezeit, da geht es um diesen Hitzeimpuls, deswegen auch da Worte auf schlau, ist es dann die Thermolumineszenz.
Verstehe. Stimulanz ist ja auch beim Dating wichtig, das verstehe ich. was hat das jetzt mit akkumulierter Strahlung zu tun?
Okay, also die, wie ich sagte, unsere gesamte Umwelt ist leicht radioaktiv und strahlt so permanent vor sich hin. Mhm. Und in den Kristallgittern von Quarz und Feldspat können je nach Beschaffenheit der Minerale sich sogenannte Elektronenfallen bilden. Keine Sorge, ich vertiefe jetzt nicht. Aber in diesen Elektronenfallen kann solche Strahlung, also können Elektronen dieser Strahlung gefangen werden. Und die akkumulieren sich immer weiter. Das heißt, in diesen Fallen akkumuliert sich Energie, so gesehen. Im Labor werden dann die Fallen mit einem Licht- oder Hitzeimpuls stimuliert und ausgelöst. Und wir messen die frei werdende Strahlung, also die Stärke des Signals. Auch das geht natürlich nicht unbegrenzt, ne? Weil irgendwann sind diese Fallen voll und dann haben wir, ist die Probeentsättigung, das ist ne, diese Obergrenze zeitlich und dieses Signal kann sich nicht weiter aufbauen. Aber, knifflige Details wie Fading beiseite, wir können uns das vorstellen, Sediment wird abgelagert am Tageslicht, wird überdeckt und solange kein Lichtimpuls kommt, steigt immer weiter die Energie, die in diesen Elektronenfallen gefangen ist. Das geht so lange, bis es erneut dem Tageslicht ausgesetzt wird und dann wird diese Uhr auf Null gestellt.
Okay, bei Falle habe ich irgendwie so an Lebendfallen für Mäuse gedacht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es im Lumi-Labor ein bisschen kleiner ist.
Ich hoffe, da gibt es keine Mäuse, aber man weiß nicht.
Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber wie funktioniert das jetzt genau?
Also wir messen zum einen die Dosisleistung, das heißt, wie viel Strahlung ist so permanent in der Umgebung, also in den umliegenden Sedimenten natürlich vorhanden. Und dann wird das genommen im Vergleich dazu, wie viel Strahlung hat sich jetzt in dem Sediment akkumuliert. Ne? Und diese Dosis geteilt durch Dosisleistung sehen wir, aha, so und so viele Jahre quasi ist diese Probe nicht mehr am Tageslicht gewesen.
Aber wenn quasi die Uhr durch Tageslicht auf Null gesetzt wird, dann stelle ich mir die Probennahme jetzt nicht so ganz einfach vor. Also ich sehe so ein paar Leute, die irgendwie in so einem dunklen Zelt irgendwie buddeln und ganz tief und weiß ich nicht. Aber das muss ja dann auch alles irgendwie im Dunkeln sein.
Ja, tatsächlich. Also,
und im Dunkeln analysieren.
Auch das.
Okay.
Wir verwenden beim Beproben der lichtdichte Sample Tubes. Am besten noch unter einer lichtdichten Decke und am besten auch noch nachts draußen, ne, dass man möglichst keinerlei Lichtkontamination hat.
Die physischen Geografen,
ey. Ja, ist
Nachtgewächse.
Ist schon ein bisschen freaky. Und auch im Labor heißt das, im Dunkeln arbeiten. Wir behelfen uns dann mit Rotlicht. Und es gibt eine Sicherheitslichtschleuse, dass also auf keinen Fall vom Flur irgendwie Licht an die Proben oder in die Aufbereitung reinkommt.
Also kein Handy, kein WhatsApp, kein Piepen, kein Klingeln.
Nee, alles im Keller, nur bei Rotlicht.
Ja, andere sammeln halt bei Neumond Kräuter. gut, aber das ist ja vermutlich auch der Grund, warum niemand hier in so ein Lumi-Labor geht. Ne? Die haben eine echt schrille Klingel.
Ja,
und die findet nur keiner, auch nicht die investigativ geschulten Paketboten. Ich war da neulich mal unten, als so ein Paketbote hier so ein Paket loswerden wollte und die nicht gefunden hat. Und erstmal ist alles abgeschlossen, dann sind alle Flure leer, es ist ultra gruselig, dann sind alle Türen geschlossen und an jeder Tür steht ein Schild so nach dem Motto, öffnest du mich, dann bist du tot.
Ja.
Also es ist schon auch ein bisschen abschreckend da unten der Laden.
Ja, du kannst dir ja vorstellen, wenn alles im Dunkeln ist, gibt es auch relativ wenig Laborführungen.
Ja.
Das ist, ja. Aber
es ist schon abgefahren, also bevor wir jetzt weiter verrückte Labormethoden und Datierungsmethoden hier noch machen, lass uns das doch mal zusammenfassen.
Genau. Wir schicken euch auch ein paar Links in die Shownotes, da könnt ihr mal selber schauen. Die Fotos sind dann auch bei richtigem Licht aufgenommen, aber vielleicht gibt es trotzdem einen Eindruck.
Ja, wer ist gespannt? Infrarotfoto oder so. Gut.
So, Holger, also, pass mal zusammen.
Ja, es gibt verschiedene Datierungsmethoden, die unterschiedliche Zeiträume abdecken und für unterschiedliche Materialien geeignet sind. Was ich benutze, hängt natürlich irgendwie davon ab, was habe ich für eine Fragestellung, was will ich rauskriegen und was habe ich für ein Material, das hängt ja alles irgendwie zusammen. Ja,
Holger, alles korrekt und dabei so vage wie ein Politiker.
Ja, genau.
Du musst Humangeograf sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Wir tun wenigstens nicht so, als wären wir eine exakte Wissenschaft. Aber gut, weiter im Text.
1:1, ja.
Man unterscheidet zwischen relativen und absoluten Methoden. Also man untersucht mit relativen oder absoluten Methoden. Bei den relativen hängt man die Funde in feststehende Zeiträume quasi. Also man ordnet die da ein.
Genau, also definierte Zeitabschnitte, ja.
Zum Beispiel Stadien von Sauerstoffisotopen, Chrome, von was auch immer.
Ja, korrekt.
Paläomagnetik, ne, war das Wort, das ich mir merken wollte. Und bei den absoluten Verfahren gibt es zum einen die siderischen, also die nach Kalenderjahren.
Ja.
Die radiometrischen, wo wir Halbwertszeiten von radioaktiven Isotopen anschauen und messen. Zum Beispiel Radiokohlenstoffdatierung. Und es gibt die dosimetrischen, Lumineszenz, das war das letzte, wo wir akkumulierte Strahlung bestimmen und nutzen.
Holger, ich bin beeindruckt. 100 Punkte. Und ich glaube, das soll jetzt auch reichen hier dazu, oder?
Ich denke auch, die Bleiweste ist langsam auch ein bisschen schwer.
Ja.
Bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Ciao.